Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin der Host dieses Podcasts. Ihr kennt mich schon aus anderen Folgen. Und heute geht es um das Thema unsere Redakteure beim Cape Epic. Und dazu habe ich nämlich genau diese beiden Redakteure eingeladen. Das ist einmal der Lukas Ittenbach. Hallo Lukas.
Hallo zusammen.
Und der Lukas Hoffmann, den kennt ihr sowieso schon aus anderen Folgen. Hallo Luki.
Hi.
Ja, erste Frage. Cape Epic, was ist das und warum?
Ja, Cape Epic ist so das Mountainbike-Rennen schlechthin. Wird oft verglichen mit der Tour de France. Also dann heißt es irgendwie die Tour de France der Mountainbiker. Lässt sich natürlich nur so bedingt vergleichen, weil es zum einen Profirennen, aber auch eben Amateurrennen ist, wie für uns. Am Ende ist ein 8-tägiges Mountainbike-Etappenrennen in Südafrika. 8 Tage lang, echt crazy lang. Harte Trails, tolle Aussichten, viele Berge, viele Höhenmeter. 660 Kilometer ungefähr sind es dieses Jahr, 16.000 Höhenmeter. Ja, also ich glaube, jeder Ausdauer-Mountainbiker, Cross-Country-Fahrer, Marathonfahrer, der träumt so ein bisschen davon, da zu starten. Und ja, dass wir da dieses Jahr dabei sind, freut uns natürlich riesig. Und ja, da geht's heute drum.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine quasi eine Tour de France, bei der jeder Mann auch mitmachen kann, jede Frau. Ist das so, dass man sich dafür qualifizieren muss? Oder reicht es sozusagen, sich den Flug zu kaufen und man startet dann in Südafrika und guckt mal, wie weit man kommt?
Also es ist kein Selbstläufer wie der Marathon um die Ecke, wo man sich anmeldet und direkt am Start ist. Also es gibt da so ein Verlosungsverfahren, wo man sich sozusagen bewirbt und dann vielleicht im Folgejahr oder in 2 Jahren dabei sein darf. So ist es sozusagen für die Amateurfahrer, also auch nicht so super einfach reinzukommen. Aber im Prinzip ja. Also man braucht keine Rennlizenz, man braucht keine Rennerfahrung. In dem Sinne sollte man mitbringen, sonst kommt man da unter Umständen in ziemliche Probleme vor Ort. aber an sich, ja, jeder kann quasi mitfahren.
Mhm. Und da habt ihr euch gedacht, wir sind diese beiden Jedas sozusagen.
Ja, ich kann ja mal erzählen, wie es dazu kam. Also ich glaube, wir haben unabhängig voneinander schon immer beim Cape Epic mitgefiebert. Also in der Woche, wenn Cape Epic ist, dann ging unsere Produktivität auf der Arbeit immer runter, weil wir schön im Livestream mitgefiebert haben, weil die natürlich die Etappen alle live übertragen werden. Nee, Spaß beiseite. Also seitdem wir schon junge Racer sind, so 14, 15, haben wir immer das Cape Epic verfolgt. Und wie Lukas eben schon angekündigt hat, es ist wirklich so, dass es jeder Mountainbiker wahrscheinlich mal in seinem Leben fahren wollen würde, und es war immer ein riesiger Traum für uns. Und ich habe mich letztes Jahr einfach mal auf gut Glück für Media-Startplätze beworben. Die stellen dort immer, oder die Veranstalter stellen dort immer Startplätze zur Verfügung für Medien, die mitfahren können. Und ja, mit viel Glück haben wir dann einen Startplatz bekommen. Ursprünglich wollte ich mit einem anderen Kumpel von mir fahren, der jetzt aber leider verhindert ist, weil er viel auf der Arbeit zu tun hat. Und ja, dann kam es so ein bisschen fast schon im Heiratsantrag-Stil und habe ich Lukas gefragt, ob er Lust hätte, mit mir zu fahren. Mhm. Und ja, letztendlich haben wir uns dann geeinigt, dass wir fahren wollen, was dann aber noch ein bisschen komplizierter wurde.
Lang gezögert habe ich auf jeden Fall nicht.
Nee, es waren gleich 2 Sekunden.
Was man echt noch kurz dazu sagen muss, ist, das Rennen wird im Zweierteam gefahren. Das hatten wir jetzt noch nicht gesagt. Also man fährt wirklich die ganze Zeit zusammen. 8 Tage lang, Rad an Rad. Also es gibt so eine Regel, man darf maximal 2 Minuten Abstand haben während des Rennens. Und das ist halt so die Quintessenz. Es ist nicht wie bei einem klassischen Marathon, wo man mit seinem Kumpel anreist, zusammen vor Ort ist, sondern wir fahren wirklich das Rennen zusammen. Und deswegen ist es auch eben wichtig, dass wir harmonieren, uns gut verstehen und ungefähr auf einem Leistungsniveau sind.
2 Minuten Abstand heißt aber nicht auf der Strecke, sondern beim Zieleinlauf.
Es gibt Checkpoints, wo man tatsächlich zusammen dort sein muss, aber es ist einfach so dieser Grundgedanke, das Cape Epic gibt schon ein bisschen länger, so in den 2000er Jahren ging es damit los, und damals gab es natürlich, da war die Handykommunikation gerade erst im Aufkommen. Genau, ursprünglich war der Gedanke einfach, dass man sich in den wilden Orten...
Ein Sicherheitsding auch.
Genau, ein Sicherheitsding, dass man sich nicht verliert. Mhm. Und das wurde bis heute so weitergeführt. Das ist einfach auch so ein bisschen ja die Mystik um dieses Epic-Event.
Absolut, ja.
Und ja, wir dürfen dann... also das muss man dann verstehen. Klar, Mountainbiken ist eigentlich immer so ein bisschen Individualsport. Du bist auf dich selbst gestellt und dein Material. Und ja, beim Cape Epic wird es dann so ein bisschen zum Teamsport. Also wenn wenn es mir nicht gut geht auf der Etappe, dann hat Lukas auch ein Problem und andersrum genauso. Mhm. Sprich, da ist es halt super, super wichtig, dass man natürlich ungefähr einen Pace zusammenfährt, aber dass man sich auch versteht. Ich glaube, das wird für uns auch noch eine Reifeprobe da auf den 8 Tagen, die echt sich richtig in sich haben teilweise. Da läuft es bei einem mal gut, da läuft es mal schlecht, dann wird es eine Stunde geben, wo wir wahrscheinlich kein Wort miteinander sprechen. Also das ist halt auch eine Challenge, da muss man sich gut miteinander verstehen und sich auch gut überlegen, mit wem man da starten möchte. Mhm.
Ja, das macht auch so die Faszination für mich aus, dass man einfach zusammen dort ist und diese Erfahrung, dieses Abenteuer von Tag 1 bis Tag 8 und die ganze Reise drumherum zusammen erlebt, mit dem man im teilt, mit dem man sich, wie jetzt in unserem Fall, einfach auch super versteht und sich schon die Wochen und Monate vorher riesig drauf gefreut hat und dann einfach auf der Etappe miteinander leidet, miteinander freut, jeden Trail miteinander teilt. Und ich glaube, sowas vergisst man nie wieder.
Habt ihr, wer ist fitter von euch?
Ich würde sagen, Lukas auf jeden Fall. Wir waren gerade.
Aber ihr heißt ja beide Lukas.
Ja, genau, Lukas Ittenbach in dem Fall.
Ihr könnt immer hinterher sagen, Lukas ist schuld.
Also um es hier ein bisschen einfacher zu machen,
das stimmt immer.
Nicht, dass wir uns verquatschen. Also ich bin meistens der Luki und Lukas ist meistens der Itte. Mhm, das ist genau. Bei uns auch redaktionsintern so unser Kürzel, weil zweimal Lukas ist nicht so ganz einfach.
Und zweimal Luki hat auch nicht funktioniert.
Genau, also der Itte ist auf jeden Fall fitter. Aber ja, ich glaube, wir werden halt auch aufeinander Rücksicht nehmen und jeder hat auch so seine Stärke.
Mhm. Ja, das ist cool. Wir sind eigentlich von der Statur auch ganz unterschiedlich. Ich bin ein gutes Stück schwerer und werde dann vielleicht in den flachen Passagen ein bisschen mehr drücken, so die Lokomotive sein oder in den Abfahrten mal vorne sein, weil ich mich da auch ein bisschen wohler fühle, dann quasi so die Linie vorzugeben. Und Lukas fühlt sich ziemlich wohl bei mir hinten drin sozusagen, dass er bei mir hinten quasi...
Klingt ein bisschen zweideutig, ja.
Super. Da ist er, der Sound.
Sehr gut.
Ja, also Lukas fühlt sich in meinem Windschatten super wohl und deswegen wird er da sicherlich viel Zeit des Rennens verbringen.
Am Berg gehe ich dann vorbei, genau.
Am Berg geht er
dann
vorbei und ja, wir müssen halt zusammenfahren, gell? Wir müssen zusammenbleiben, das ganze Rennen. Das ist echt so das Ding und jeder hat seine Stärken, voll cool.
Mhm. Wo fahrt ihr los, wo kommt ihr an?
Ja, traditionell ist das Rennen immer rund um Kapstadt. Es gibt einen Prolog, wo man sich sozusagen eingroovt auf die Woche, seine erste Zeit rausfährt. Dann wird auch ein bisschen bestimmt, wo man im Startblock steht. Das ist dann tatsächlich ein bisschen östlich von Kapstadt. Das sind eigentlich noch relativ humane 25 Kilometer und 900 Höhenmeter, die auf uns warten. Und der erste richtige Etappenort ist dann Hermanus. Das ist dann im Western Cape ein bisschen südlich von Kapstadt. Und dann arbeiten wir uns quasi, kann man so sagen, ein bisschen ins Inland vor, übers Oak Valley Resort und gehen dann immer weiter Richtung Norden zurück, Richtung Kapstadt, wo dann im Val d'Huy hoffentlich Etappe 8 für uns endet und wir das Abenteuer dann für uns gemeistert haben. Aber davor warten noch echt brutal harte Etappen, also bis zu 2800 Höhenmeter und über 100 Kilometer teilweise pro Tag. Also da müssen wir schon gut frühstücken, denke ich mal.
Kann man das, also 2800 Höhenmeter sind viel, aber man könnte ja jetzt sagen, okay, ich fahre das so im Tourenmodus oder hat man ein Zeitlimit, was man maximal, also ein Zeitfenster, was man einhalten muss?
Also es gibt Zeitlimits, die man nicht überschreiten darf. Ich glaube, für uns sollte das noch im Rahmen sein. Also wir werden auch nicht da vorne mithäscheln um irgendwelche Platzierungen. Also für uns ist es hier auch so ein bisschen durchkommen und es halt einfach schaffen, Spaß haben. Aber ich glaube auch nicht, dass wir jetzt um diese Zeitlimits kämpfen werden und dass wir es ins Ziel schaffen, sondern da so im vorderen Mittelfeld vielleicht unterwegs sind. Aber ja, ich glaube, es sind viele Amateurfahrer, die da wirklich einmal im Leben mitfahren wollen und die da sicherlich echt dann absolut am Limit sind, wo es dann auch von Tag zu Tag vielleicht knapper wird, die dann echt auf dem Zahnfleisch fahren, um da es noch pünktlich ins Ziel zu schaffen.
Aber was ist so ein Zeitlimit für die 2,8?
8-9 Stunden
vielleicht? Die stehen noch nicht, die Zeitlimits, aber es werden so 8,5-9 Stunden teilweise sein.
Okay.
Aber das muss man sich ja eigentlich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir fahren letztendlich genau die gleiche Strecke wie die Profis auch. Also wie Nino Schurter und Co., die sich da traditionell aufs Jahr vorbereiten. Und Cape Epic ist mittlerweile so ein prestigeträchtiges Rennen. Das ist wirklich Wahnsinn. Also es gibt die Werksteams der Hersteller, die stecken da Unmengen an Kohle rein, dass dieses Rennen gewonnen wird. Das ist wirklich ja so das Ding schlechthin. Deswegen wird es für uns auch Wahnsinn sein, was da alles an Infrastruktur vor Ort sein wird und was da auch an Profidichte da ist. Also ein Vincenzo Nibali fährt dies Jahr mit von der Tour de France, super bekannt. Da sind halt auch so viele Fahrer dabei, wo man auch sagt, okay, vielleicht können wir da mal ein Stück mitfahren, aber dann ist irgendwann auch Feierabend, dass man da auch mal so in Kontakt kommt, weil es ist wie so ein kleines, das können wir auch vielleicht auch nochmal erzählen.
Das ist wie so ein Get-Together der Mountainbike-Szene auch so ein bisschen.
Das ist auch so magisch, weil letztendlich leben dort alle zusammen in einer Zeltstadt. Klar, die Profis, die haben dann ihre Wohnmobile, da kommt man dann nicht so ran, aber letztendlich ist es halt auch sehr, sehr magisch, weil dieses Etappenrennen ja wie so eine kleine Zeltstadt ist, die wird dann von Rennort zu Rennort unterschiedlich aufgebaut. Also wir haben insgesamt 3 Location-Wechsel, wo wir schlafen werden. Und ja, das ist dann wirklich auch so ein dauerhaft Aufeinanderhängen. Auch da bin ich super gespannt, was da auf uns zukommt in diesem Race Village, wo man dann den einen oder anderen wahrscheinlich wieder treffen wird.
Da ist dann nachts wahrscheinlich oder abends Champagnerparty, ne?
Nach den Rennen wahrscheinlich schon, aber dann ist wahrscheinlich strikt um 7:45 ist dann Ruhe angesagt. Ich bin auch mal gespannt, wie es dann so läuft, wenn man dann total gerädert am Ende in sein Zelt steigt und wie dann so die Erholungsphase ausfällt. Also, da kommt was auf uns zu.
Die Startzeit ist an den normalen langen Tagen sozusagen, ich glaube immer 7 Uhr. Und man kennt so die goldene Rennfahrregel, 3 Stunden vorher ist gegessen. Ja, wenn man sich das jetzt mal auf die Zunge zergehen lässt, dann kommen mir auf jeden Fall die Tränen, denn ich bin alles andere als ein Frühaufsteher. Also irgendwie um 4.30 Uhr da aus der Koje klettern, ist man quasi schon spät dran. Wird auf jeden Fall Horror. Lukas will sich schon 2 Wochen vorher in diesen Rhythmus vorarbeiten. Vielleicht gebe ich mir da auch noch einen Ruck und versuche das. Also da muss man, glaube ich, echt wirklich um 8 Uhr ins Bett gehen und dann schauen, dass man um 4:30 auf die Beine kommt. Und ja, dann steht man, glaube ich, um 6:30 da an der Startlinie schon.
Vorbereitung kommen wir gleich noch drauf. Was mich noch interessiert, du hattest auch gerade schon gesagt, hier Infrastruktur und so. Was man ja aus dem Internet kennt, sind so die klassischen Videos, wo Fahrer auf der Strecke von irgendeinem Tier, was von rechts aus dem Gebüsch kommt, umgerannt werden. Ja. Wie viel Wildnis ist das wirklich? Wisst ihr das? Oder ist das für euch auch so ein bisschen noch ein Fragezeichen? Oder steht da quasi, ist quasi die Strecke so ein bisschen, sind die Löwen, die da stehen, alle ausgestopft?
Also die Strecke wird natürlich schon vorher quasi announced. Also wir sehen, wo wir langfahren, nicht haargenau. Wir wissen grob, wo es lang geht. Wir sehen auch schon die Höhenprofile. Aber natürlich muss man sich überlegen, was da für ein Tross unterwegs ist. Also mittlerweile, die Topfahrer, die vorne unterwegs sind, werden permanent von gefühlt 2 Helikoptern begleitet. Also ich glaube, da hat jeder Löwe im Umfeld mitbekommen oder jedes Tier, dass da jetzt was kommt. Aber klar, wir fahren trotzdem wirklich extrem durch die Wildnis. Also klar, wir sind da jetzt nicht absolut ab vom Schuss und haben natürlich immer ein bisschen Zivilisation um uns herum. Aber trotzdem so Western Cape, das wird, denke ich, schon für uns relativ speziell an sich, was so die Natur angeht.
Ja, ich bin da auch jemand, ich mache mir da gar nicht so die Gedanken drüber, weil das macht es auch so ein bisschen aus. Einfach mal überraschen lassen.
Also
ich stelle es mir schon fantastisch vor. Die Aussichten, die Trails und klar, sofern mich die Dinger nicht umrennen, freue ich mich auch, wenn es mal ein Tierchen da am Rand steht.
Ja, solange es nicht beißt, ist ja gut, ja.
Ja, wobei, dafür, das haben wir auch schon gesagt, ich bin Tollwut geimpft, da kommen wir gleich vielleicht noch in der Vorbereitung drauf zu. Deswegen fahre ich dann vorne, dass wenn die Tiere kommen, dann muss ich den Biss abkriegen.
Genau, weil ich habe die Impfung ausgelassen.
Ah, okay, geht das?
Ja.
Ja.
Also es gibt keine Pflichtimpfung, deswegen.
Ja, Itte hat alles mitgenommen, ich habe nur das Nötigste mitgenommen. Weil es sonst vom Zeitpunkt ein bisschen eng geworden wäre.
Wir wussten ja erst so im November, Dezember fix Bescheid. Man muss es sich ja auch so vorstellen bei uns in der Redaktion. Wir sind ja kein riesiges Team. Und wenn 2 Redakteure 2 Wochen parallel weg sind, muss es natürlich auch von der Produktion entsprechend vorbereitet sein.
Was kostet der Flug?
Das geht eigentlich. Ich glaube, so knapp 1.000 Euro. Kommt halt drauf an, was man will. Es war auch sehr lustig, weil wir uns natürlich den Luxus gönnen, unseren Testkeller hier leer zu machen und auch noch ein Ersatzrad mitzunehmen. Also wir fliegen mit 3 Rädern dorthin. dann mal bei der Fluggesellschaft anzurufen.
Pro Nase oder insgesamt?
Nee, insgesamt. Aber das war genau das war auch die Reaktion bei der Fluggesellschaft, als ich angerufen habe und zu den zwei Rädern nochmal eins dazu buchen wollte.
Nur zwei Beine.
Da wurde ich auch gefragt, ob ich quasi noch ganz bei Trost bin. Aber das funktioniert. Ich glaube, das Teuerste für die Sportlerinnen und Sportler da draußen ist einfach die Teilnahmegebühr für das Cape Epic, die knapp bei 7.000 Euro liegt.
Boah,
das ist natürlich schon ein Brett.
Schon richtig.
Und du musst dich halt qualifizieren. Ja.
Wow.
Also das ist schon amtlich. Ist halt auch eine Once-in-a-Lifetime-Experience und das Rennen, was man da draußen fahren kann.
Ja, also für so ein Team, wenn man 2 Wochen dort ist, kann man grob über den Daumen sagen, kostet die Aktion so 10, 12, 14.000 Euro. Je nachdem, wie man es macht mit Camper, ohne Camper, vor Ort schlafen, Unterkünfte. Also
ohne Räder, wohlgemerkt. Material kommt noch runter.
Ich meine, da haben wir ja wirklich Glück, dass wir da wohlwollend sozusagen hier dank Redaktionsbike sozusagen unterstützt werden.
Mhm.
Aber das kommt natürlich nochmal on top, was man dann Ersatzteilen etc. braucht. Das ist auf jeden Fall eine kostspielige Sache und für jeden Amateur, für uns aber natürlich auch deswegen oft eine Once-in-a-Lifetime-Sache und eine Sache, die echt groß ist. So.
Jetzt hatte ich am Anfang Biker, Bikerin gesagt. Gibt es auch Frauenteams?
Ja, es gibt mehrere Konstellationen. Also es gibt erstmal nach Altersklassen. Dann gibt es Profis und Nicht-Profis. Also wir sind der Amateurklasse unterwegs, klar. Und dann gibt es halt die UCI-Profis, Nino Schurter und Co., sage ich jetzt mal stellvertretend, die dann wirklich um den Gesamtsieg fahren. Dann gibt es Mixteams, also eine Frau, ein Mann.
Mhm.
Natürlich auch reine Frauenteams und die dann, wie gesagt, nochmal in verschiedenen Altersklassen. Also da ist ordentlich was los. Insgesamt müssten es 700 Teams sein, wenn ich die Startliste richtig gelesen habe.
750 Teams, das heißt 1500 Teilnehmer. Das ist schon echt viel, auch was die Infrastruktur da vor Ort bedeutet. Und alle fahren dieselbe Strecke, egal welches Geschlecht, egal welche Konstellation, egal ob Profi oder nicht.
Mhm.
Jeder ist auf derselben Strecke unterwegs, am selben Tag. Und deswegen ist es halt echt so eine coole Kombination aus einem absoluten Profi-Event, woher auch so der Vergleich Tour de France herrührt sozusagen, weil es das so längste und härteste Mountainbike-Rennen ist, aber eben auch für Newbies und Normalos offen, die einfach Bock haben, das auch mal zu erleben.
Jetzt kommen wir mal zum Thema Vorbereitung. Ich meine, so eine riesen Anforderung und so eine Belastung muss man ja mit dem Körper auch irgendwie langsam beibringen. Oder vielleicht auch schnell, keine Ahnung, was da die beste Strategie ist. Aber es gibt ja dieses virtuelle Cape Epic Rennen auch, ne?
Gab's, ja. Gibt's jetzt nicht mehr.
Ach so,
aber
okay.
Es gibt einen Trainingsplan. Ich glaube, du willst auf Swift und Co. hinaus.
Genau, die Frage wäre jetzt, kann man nicht einfach das Ding fahren und dann ist man vorbereitet?
Naja, also klar, es gibt natürlich, Vorbereitung ist so ein Riesenthema. Ich glaube, da könnten wir einen extra Podcast zu machen. Also erstmal natürlich die Trainingsseite, die ich gerne gleich nochmal genau beleuchte, aber es kommen natürlich auch Materialthemen, Organisationssachen, wir hatten es eben angerissen, was Impfungen angeht, was braucht man vor Ort alles, braucht man noch einen internationalen Führerschein.
Die Formalitäten einfach, Überreisepass, Impfungen.
Ja. Also es war schon ein kleiner Eck, da alles nebenher noch zu organisieren. Aber ja, kommen wir zum Trainingsthema. Klar, man muss sich da deutlich drauf vorbereiten. Das fährt man nicht mal eben irgendwie aus der Hüfte. Wir haben jetzt wirklich gezielt seit November trainiert und uns auf den Hosenboden gesetzt. Und ja, das baut man natürlich alles aufeinander auf. Du kannst, glaube ich, niemals trainieren, dass du eine Woche lang Rennen fährst, weil da würdest du dich, glaube ich, so dermaßen abschießen, dass du erstmal ein paar Wochen locker trainieren musst, um überhaupt Reize zu setzen. Also du kannst einfach nur teilweise lange Dinge fahren und dich halt explizit darauf vorbereiten, dass du das gut wegsteckst. Aber viele Dinge kommen da auf uns zu, die kannst du nicht vorbereiten und die kannst du auch trainingsmäßig nicht simulieren. Deswegen sind wir gespannt, ob wir das so packen. Wir haben jetzt eigentlich alles gemacht, was so geht, würde ich mal sagen, was man auch irgendwie als berufstätiger Mensch noch so nebenher so alles leisten kann. Aber letztendlich müssen wir dann sehen, wie unsere Körper damit umgehen und was natürlich auch eine mega Herausforderung ist. Wir sind hier gerade bei 4-5 Grad unterwegs. Letztes Wochenende in der schönen Pfalz, wo wir trainieren waren, hatten wir 15. aber wir müssen uns darauf einstellen, dass in ein paar Wochen so 30 Grad auf uns zukommen. Allein das ist für den Körper schon richtig hardcore.
Im Schatten.
Ja, also.
Aber könnte man jetzt nicht, also rein theoretisch, könnte man jetzt nicht sagen, irgendwie, okay, ich habe hier irgendwie eine Tour in der Schwäbischen Alb, die hat irgendwie 900 Höhenmeter und mit der Länge kommt das auch ungefähr so hin und die fahre ich dann halt dreimal hintereinander, um mal einen Eindruck dafür zu bekommen, ob ich die Königsetappe einigermaßen anständig überhaupt hinkriege oder ob ich irgendwie nach der Hälfte absteige und sage, okay, mein Knie sagt jetzt hier gerade auf Wiedersehen.
Absolut, klar, das weiß man natürlich schon und wir sind ja auch beide schon viel Rennen gefahren in unserem Leben, kommen beide also aus dem Cross-Country-Marathon-Bereich und wissen auch aus dem Training so, was wir wegstecken. Ich glaube, für uns beide ist es was absolut Neues, das längste, was ich gefahren bin, was in so eine Richtung Etappenrennen geht, war der Rothaus Bike Giro, was aber halt 4 und nicht 8 Tage sind. Sprich, das sind halt irgendwie dann 300 Kilometer und keine 660. Und ja, da muss man halt drauf aufbauen. Genau das haben wir eben auch im Winter gemacht, dass wir zusammen mal 5-6 Stunden Mountainbike gefahren sind. Und das, was Lukas eben angesprochen hat in der Pfalz, das war eigentlich ganz lustig, als wir fertig waren mit unseren 6 Tagen, haben so zurückgeschaut. Dann haben wir nämlich quasi so ein bisschen eigentlich den Ablauf von den Tagen vom Cape Epic, den ersten Teil schon sozusagen einmal abtrainiert, weil wir am ersten Tag 1,5 Stunden trainiert haben und dann 3 Tage so 3,5 Stunden gefahren sind und dann am 5. Tag nochmal ein bisschen weniger, denn beim Cape Epic gibt es quasi nach dem Prolog 3 lange Tage an Tag 5, also quasi die 4. richtige Etappe ist dann so ein Midweek Time Trial, also quasi ein Einzelzeitfahren über 45 Kilometer.
45 sind es genau.
Mhm. Ja. Ist das dann eben das Terrain oder ist das auch?
Ja, immer noch.
Nee, sind auch noch Berge drin, aber halt nicht ganz so wild. Ich glaube 1100 Höhenmeter. Ihr seht, wir müssen nochmal unser Routebook nochmal genau lesen, dass wir sehen, was da pro Tag auf uns zukommt. Aber das wird überschaubar sein.
Ja, genau. Und dann kommt eben Tag 6, 7, 8 nochmal richtig lange Etappen. Und so war es bei uns irgendwie witzigerweise auch. Tag 6 sind wir dann nochmal lang gefahren und dann waren wir halt quasi schon fertig, aber so ein bisschen wissen wir dann jetzt schon mal für uns, dass wir das in dem Bereich schaffen und dieser Gedanke, wir fahren 8 Tage Rennen, ist natürlich auch nur bedingt so dadurch, dass man halt wirklich sagen muss, wir fahren da jetzt nicht jeden Tag wie die Wilden los, weil das würde halt schon gar nicht gut gehen.
Auch sind ja auch nicht die Profis, ne?
auch der Prolog am ersten Tag, da müssen wir uns einfach pacen, wissen, was wir auf dem Kasten haben und was wir uns zutrauen. Deswegen, klar, es ist Rennen, 8 Tage, alles auf Zeit, aber es ist, glaube ich, auch gerade an diesen langen Tagen ganz viel pacen, auch mal 10 Watt weniger fahren, als wir jetzt eigentlich könnten an diesem Berg, aber halt einfach vorausschauen, unterwegs sein und sagen, hey, wir wissen, was übermorgen kommt, wir wissen, was in 4 Tagen kommt und ich glaube, es wäre jetzt nicht die schlauste Idee, da jetzt hochzuheizen wie die Verrückten.
Genau, wird noch lang genug, das Ding. Das müssen wir uns immer klar machen.
Machen das die Nino Schurtas dieser Welt genauso?
Ja. Naja, die müssen natürlich ein bisschen gucken. Vorne ist natürlich super taktisch das Rennen. Also da gibt es teilweise die Werksteams, wie ich es eben gesagt habe, die haben teilweise mehrere Teams im Rennen, die sich dann als Backup ja letztendlich
unterstützen.
Genau, dann kann es mal sein, dass ein Team, was eigentlich gar nicht auf Sieg fährt, vorne rausfährt, um die anderen Teams quasi zu verunsichern. Daher kommt auch so dieser Tour de France-Gedanke. Da ist viel mehr Taktik drin als bei einem normalen Cross-Country-Rennen, was nach 1,5 Stunden gegessen ist. Und da kann halt extrem viel passieren. Sprich, die schauen natürlich auch auf ihre Wattwerte und wissen ganz genau, dass den Pace hier, den kann ich 20 Minuten fahren, dann kommt der Mann mit dem Hammer. Keine Ahnung, ob der überhaupt bei Herrn Schurter kommen kann. Das wirkt manchmal so. aber ja, klar, die gucken dann auch auf ihre Werte und schauen natürlich auch, was machen die Teams drumherum. Und das muss man auch nochmal sagen, das ist fürs Material auch eins der härtesten Rennen der Welt. Und die Jungs fahren da am Anschlag. Da gibt es natürlich auch super oft Szenen, wo dann die Defekthexe zuschlägt. Also wo man sich mal einen Cut in den Reifen fährt, wo man mal einen Rahmen bricht, einen Lenker bricht, was auch immer. Da können die wildesten Sachen passieren. Und da müssen die Teams natürlich vorne drauf dann auch reagieren. Also was machen die, wenn die einen Platten haben? Attackieren dann das andere Team und sieht, oh, die haben gerade einen Platten. Ist natürlich sportlich immer so eine Sache. Wartet man oder wartet man nicht? Aber da kann natürlich super viel passieren. Und da müssen die Fahrer auch echt, Fahrerinnen und Fahrer, super viel mitdenken, was mache ich jetzt? Und ja, dann gewinnen auch so alte Hasen, die 10, 20 Mal das Cape Epic fahren. Die sind natürlich weit vorne, so Kyle Platt und Co. Die kennen da gefühlt jeden Stein mit Vornamen, ne?
Nicht immer. Ich meine, da kann man auch nochmal einen kleinen Shoutout aussprechen an Lukas Baum und Georg Egger, die letztes Jahr gewonnen haben. Ja, Lukas kommt aus der Pfalz, Georg kommt aus Bayern, also wirklich einfach schon immer hier in Nachwuchsrennen gefahren und Lukas kam wieder so ein bisschen zurück, ist jetzt hat vor 2 Jahren erst wieder angefangen und haben dann letztes Jahr so ein bisschen out of nothing Cape Epic gewonnen. Total geile Story einfach.
Auch erst in der letzten Etappe quasi.
In der letzten Etappe erst dingfest gemacht und einfach ein geiles Rennen abgeliefert. Gekaufte Räder, gar kein riesen Team drumherum, haben da wirklich den World Cup Teams, wie du es gestern so schön gesagt hast, auf der Nase rumgetanzt und das Ding am Ende gewonnen, sind dieses Jahr auch wieder am Start. Also
waren nur mit ihrem Papa da und gegen andere Teams, die da mit 10, 20 Leuten sind.
Einfach geile Stories und auf sowas sind wir auch einfach gespannt.
Wir wollen es nicht nachmachen, aber wir freuen uns auch auf solche Underdog.
Wir können es auch gerne nachmachen, aber
gucken wir mal.
Gekaufte Rede war jetzt, das Gegenteil wäre geklaut oder gesponsert?
Nee, gesponsert, genau. Okay. Also die haben sich die Räder wirklich gekauft und hat die dann null
Support.
Die sind
nicht vom LKW gefallen.
Ja. Das meine ich halt, so dieses David gegen Goliath. Ich kaufe mir ein Rad und fahre klar im Profirennen mit, versus da sind hunderttausende Euro im Spiel und die haben ihren Koch dabei und ihren Masseur und hast nicht gesehen, die waren nur mit ihrem Papa da. Also das ist halt Wahnsinn und das ist auch cool, dass solche Geschichten dann geschrieben werden bei solchen Rennen.
Was macht ihr technisch anders oder worüber habt ihr am meisten nachgedacht bei der technischen Vorbereitung? Irgendwie tubeless oder Schlauch oder
Also das war für uns relativ schnell klar. Nein, wir haben natürlich ein bisschen geschaut, welche Räder fahren wir und haben uns auch drauf geeinigt, weil wir nun auch nicht so ein riesen Team im Hintergrund haben, dass wir uns versuchen, möglichst viele gleiche Teile zu verwenden, was Material angeht. Also dass wir jetzt zum Beispiel eine ungefähr gleiche Bremse fahren, was die Bremsbeläge angeht oder was Reifen angeht, dass wir jetzt nicht irgendwie das ganze Zeug, was wir mitnehmen müssen, dass wir da mega viel Varianzen drin haben. Da wir uns einfach mal drauf, dass ich nicht noch viertes Rad bei der Fluggesellschaft anmelden muss.
Dann hätten sie ganz komisch nachgefragt.
Habt ihr überhaupt, du hast jetzt gesagt, kein großes Team, ihr habt niemanden dabei.
Doch,
ihr seid zu zweit.
Ja, ein paar Leute kommen mit. Mein bester Kumpel wird da sein und meine Mom und ihr Lebensgefährte, die kommen coolerweise mit. Die hat nämlich auch damals, als ich 14 war, gesagt, Mama, irgendwann fahre ich das mal. Sie hat gesagt, wenn du das fährst, komme ich mit. Und jetzt musst du halt mit. Nee, ist halt cool, weil klar, man muss sich auch darüber bewusst sein, dass du da nach ein paar Stunden Rennfahren natürlich manche Dinge nicht mehr auf die Kette bekommst. Und wir natürlich auch da sind, um für euch, liebe Leserinnen und Leser, dort was zu produzieren. Dann ist natürlich cool, wenn man jemanden hat, der sich dann mal darum kümmert, dass das Fahrrad geputzt wird oder dass dann nochmal ein Reifen gewechselt wird, dass wir das nach 6-7 Stunden dann nicht mehr unbedingt machen müssen. Und deswegen sind die halt dabei. Jetzt schweife ich ab. Nee, das haben wir uns materialmäßig halt hauptsächlich überlegt, dass wir da einfach sicher sind, dass man
nicht so viel. So ein bisschen ist es ja auch einfach fix, weil es auch so die Kategorie Räder sind, die wir sonst auch fahren einfach. Sind eben, also was beim Cape Epic einfach Gesetz ist Fully fahren.
Ja.
Kein Trailbike, kein Hardtail, sondern jeder fährt da eigentlich ein 100 oder 120 Millimeter Cross-Country Fully, Race Fully. Das ist gesetzt. Wir fahren jetzt einen Canyon Lux und einen Scott Spark RC und sind damit, glaube ich, ganz gut gewappnet. Und worüber wir uns dann noch ganz viel Gedanken gemacht haben, ist einfach, was kann während der Etappe passieren? Also was haben wir auf der Stage dabei und was haben wir quasi noch drumherum überhaupt dabei in Südafrika? Also was können wir während der Etappe reparieren und was eben nicht? Und dadurch hat sich dann so ein bisschen ergeben, was wir am Rad haben, was wir in der Trikottasche haben oder vielleicht auch in einem Trinkrucksack, weil es natürlich auch ein großes Thema, dass es durch die große Hitze brauchen wir viel zu trinken. Also macht es auch Sinn, so einen kleinen Trinkrucksack noch zu fahren. Und was wir dann dabei haben, sind solche Plugs, also dass man den Reifen mit so einer kleinen Wurst pluggen kann und kleine Cuts oder Löcher eben repariert on Trail und dann wieder mit einer Kartusche sozusagen Luft reinmacht. Wir haben auch noch eine Minipumpe dabei, falls wir unsere, wie viele wollen wir mitnehmen, 5-6 Kartuschen je Etappe schon verbaselt haben, was wir nicht hoffen. Reifenheber, Schlauch, Mini-Tool, einen Kettennieter haben wir am Tool, Kettenschloss,
genau.
Einfach
ja,
so ein bisschen,
so
dass wir einfach wissen, was haben wir dabei, was brauchen wir, worauf wollen wir gewappnet sein. Und was wir letzte Woche auch noch geübt haben, ist quasi, haben wir einen Reifen genommen, haben da mal überall Löcher reingesteckt und dann gegenseitig hingestellt, so sucht mal das Loch und versucht den zu flicken. Mhm. War auch ganz interessant, da haben wir noch ein paar Sachen gesehen, worauf man achten muss und ja, dass man einfach auch da fängt es ja wieder an mit dem Team, mit dem Thema, wir sind ein Team, wir müssen das zusammen hinkriegen, also dass man dann auch in der jeweiligen Situation vielleicht sagt, es ist jetzt wirklich scheißegal, wessen Rad das ist, mhm. wenn der eine schon total fertig ist, dann muss halt der andere jetzt mal reparieren, dann, mhm. dann muss der andere anpacken und das flicken, weil am Ende beide Räder müssen heile bleiben bis Tag 8. Ja.
Und die Fahrer vor allen Dingen. Die Räder können wir doch irgendwie reparieren.
Und die Fahrer müssen heile bleiben. Also müssen wir halt auch aufeinander und jeweils aufs andere Rad etc. aufpassen. Mhm. Also da kommt halt echt wieder so der Teamgedanke auch mit rein.
Ja.
Spannendes Thema. Für den Zuhörer, der jetzt nicht Bescheid wusste, ihr fahrt tubeless und Würstchen, die man liebevoll Salamis nennt, die benutzt man, um die Löcher zu stopfen.
Genau.
Ist das so die präferierte Reifenkarkasse auch, die da gefahren wird, oder gibt es da auch Leute, die noch Schlauch fahren?
Nee, das Problem ist, also ich kann mal kurz ausholen, ich war mit dem Robert Mennen unterwegs, der das Rennen mal gewonnen hat. Der ist heute Produktmanager bei Schwalbe, also bei Reifen. Und ja, der ist das Ding, wie gesagt, der hat das gewonnen, der weiß ganz genau, was da los ist. Und der hat mir halt viel erzählt und hat auch gesagt, ja, Lukas, überlegst sehr gut, Schlauch kannst du eigentlich gar nicht machen. Da gibt es ja so spezielle Bäume, die super feine, kleine Nadeln haben und die wirklich sich dann durch die Karkasse bohren. Mhm. Und er meinte, wunder dich nicht, es kann teilweise sein, dass ihr nach jeder Etappe die Reifen wechseln müsst, weil da so viele kleine Cuts reinkommen. Klar, die Milch macht vieles weg, aber also du kannst eigentlich gar nicht mit Schlauch dort fahren, weil er meinte, dann ist eigentlich sofort Feierabend. Und deswegen war für uns eigentlich, wir fahren sowieso tubeless schon seit Jahren auch im Rennen, war für uns sofort klar, okay, tubeless ist gesetzt.
Schaltung also, elektronisch oder?
Schaltung auch elektronisch, ja. Mhm. Auch da, das hat sich seit Jahren bei uns irgendwie durchgesetzt und auch funktioniert. Und auch da sind wir wieder bei dieser Gleichteilthematik. Mhm. Es macht es natürlich einfacher, wenn wir den gleichen Typ Akku irgendwie hin und her wechseln können. Es macht es einfacher, wenn man, wie gesagt, nur eine Kette mitnehmen muss und nicht zwei verschiedene. Also ja, da haben wir halt einfach versucht, dass die Räder sich sehr ähneln. Auch wenn wir unsere Räder jetzt noch nicht ganz im Detail zeigen, das heben wir uns auf, bis es dann ins Rennen geht. Dann werden wir die Räder nochmal in einem professionellen Bike-Check bei uns auf dem Instagram-Account von Mountain Bike Magazin vorstellen, wenn euch das interessiert. Mhm.
Du wolltest gerade noch was sagen, Lukas, Itte?
Egal. Ich glaub, es ging um die Parts, aber anyhow. Wenn du nicht mehr drauf kommst, dann machen wir jetzt weiter.
Nicht schlimm, nicht schlimm.
Keine Ahnung, worum es gerade ging.
Könnt ihr noch ruhig schlafen? Wann geht's überhaupt los eigentlich?
Wir fliegen 4 Tage, bevor das Rennen losgeht, sind wir dann wirklich vor Ort. Also am Dienstag vorher fliegen wir hin, über Nacht.
Also von jetzt ab, wie lange ist es noch?
2 Wochen.
2 Wochen?
Genau, wir nehmen 2 Wochen
vor. 14 Tagen heute, geht's los.
Genau.
Crazy.
Und dann machen wir den Podcast, wenn ihr zurückkommt, auch 2 Wochen danach.
Sehr gerne. Das wäre genau Ostern.
Oder ich hole euch direkt am Flughafen ab.
Auch schön. Im Auto.
Und mit den O-Ton da.
Nee, wir können auch versuchen, dass wir ein paar O-Töne mitbringen, wenn wir dann komplett grau in einem Schatten liegen und nach der Etappe und das hier einspielen. Genau, dann sind wir 4 Tage vorher da, werden dann entspannt die Räder aufbauen, werden schon mal uns ein bisschen einrollen und uns ans Klima gewöhnen. Am Samstag ist dann die große Einschreibezeremonie, wo man seine Startunterlagen abholt und dann tatsächlich auch schon auf dem Prolo-Kurs trainieren darf. Das ist ganz cool, weil es sind wie gesagt nur 35 Kilometer. Dann kann man natürlich schon mal ein bisschen gucken, dass was einen auf einen zukommt. Also die anderen können wir natürlich nicht. Genau, können wir schon mal die ersten Reifen wechseln. Nein, also letztendlich kann man sich nicht aufs ganze Rennen vorbereiten, aber im Prolog abgefahren zu sein, ist sicherlich nicht schlecht, dass man sich da nicht direkt irgendwie in der ersten Etappe irgendwas Unvorhergesehenes einfängt. Und ja, dann geht es auf danach dann noch 7 Tage heißen Rennsport dann richtig zur Sache hoffentlich.
Mhm. Und dass ihr mal hier irgendwie über die Frage irgendwie an mich stellt und du gib mir mal 2 Primaloft-Jacken, die ziehe ich übereinander an, dann habe ich auch meine 40 Grad und fahre da mit dem Berg hoch. War der Gedanke schon mal da oder habt ihr euch gesagt, nee, ist unrealistisch?
Wir haben es ein bisschen anders gemacht. Wir sind tatsächlich viel in der Sauna gewesen in unserem Trainingslager, die wir dann halt nicht auf volle Radelle gestellt haben, sondern so 40 Grad, haben dann da halt so 40, 45 Minuten teilweise drin verbracht. um da ein bisschen ranzukommen. Und klar kann man dann auch, das haben zum Beispiel die Olympioniken bei der letzten Olympiade so gemacht, vor Tokio und vor Rio, die dann sich wirklich auch dicke Jacken angezogen haben und so auf die Rolle gegangen sind. Das haben wir in dem Fall jetzt nicht gemacht. Das war uns einfach ein bisschen drüber. Ich denke, wir müssen uns dann einfach akklimatisieren, wie man so schön sagt, und schauen, dass wir das gebacken bekommen. Aber ich für mich habe nicht so ein Riesenthema bei Hitze. Itte kriegen wir da irgendwie auch schon durch den Schatten geschleust und dann wird das irgendwie gehen. Aber wir haben halt auch auf Details geachtet. Also klingt blöd, aber wir haben echt geschaut, dass wir einen Helm haben, der super belüftet ist und der vor allen Dingen nicht schwarz ist, sondern weiß.
Einfach solche Details. Wir haben ein helles Trikot, wir haben einen weißen Helm, weiße Schuhe. Also wirklich
mal
so.
Mal gucken, wie lange die so bleiben.
Ja, Schutzfaktor 50 habt ihr auch.
Auch das, klar.
Sonnenmilch, genau. Solche Kleinigkeiten dann auch, wo jetzt vielleicht manche auch denken, okay, krass, ihr fahrt mit Trinkrucksack, aber wir haben wirklich so einen ganz kleinen Trinkrucksack, jeder dabei. Ob jeder ihn dann auf jeder Etappe fährt, wird sich zeigen. Aber ich denke mal, gerade bei den 6 langen Etappen macht es auf jeden Fall Sinn, weil so 2 große Flaschen am Rad, die sind ganz schön schnell aufgebraucht. Gerade bei mir, ich habe ein bisschen mehr Probleme oder auch Respekt vor der Hitze da vor Ort auf jeden Fall und weiß einfach aus dem Sommer, dass ich das brauchen werde, die ganze Flüssigkeit. Ja, deswegen ist es, glaube ich, nicht das Doofste, das auf jeden Fall am Rücken dabei zu haben schon mal.
Ja, und da sind wir wieder beim Thema, so viele kleine Zahnrädchen, die ineinander greifen müssen. Und wenn eins nicht funktioniert, kann es sein, dass das ganze System nicht mehr läuft. Da haben wir jetzt einfach echt seit 4 Monaten uns in vielen Dingen echt den Kopf zerbrochen und versucht, uns so gut es geht vorzubereiten. Und am Ende zeigt der Sport ja dann wieder, dass man sich nicht auf alles vorbereiten kann. Und da muss man auch ein bisschen flexibel bleiben und hoffen, dass alles gut geht. Und wenn nicht, sehen, wie wir es vor Ort gelöst kriegen. Ja, aber irgendwie wird das schon laufen, hoffentlich.
Aber ich meine, das Getränk, was man da zu sich nimmt, ist ja, also super nerdig ist das ja gar nicht. Also ich weiß auch, ich bin bei Hitze super anfällig für Flüssigkeitsverlust, kann auch mit Wasser das nicht kompensieren, muss natürlich irgendein Pulver reintun. Wisst ihr da schon, was ihr mitnehmt? Also habt ihr das schon ausprobiert? Welche Riegelchen, welche Pulverchen und
also,
so weiter?
Da haben wir auf jeden Fall viel im Gepäck, brauchen wir glaube ich auch, weil... Wenn man mal durchrechnet, was man da so an einem Tag an Kilokalorien on top verbraucht, das summiert sich schon
da
ganz schön bei
durch,
so 5-6 Stunden. Also klar, wir haben an den Flaschen, die wir dann am Rad haben, haben wir so isotonisches Pulver drin, wo ja auch dann Salze und Mineralien drin sind, die wir dann gut wieder reinholen können. Wovon ich großer Fan bin, sind so kleine Salztabletten von Dextro Energy habe ich die. Die kann man einfach quasi kauen, die lösen sich auf. Das ist halt mega, weil ich glaube, der Salzverlust durch das viele Schwitzen ist da schon enorm. Und ansonsten, glaube, macht so ein bisschen die Varianz von Riegel über Energy Gums bis Gels, dass man einfach genug dabei hat und das dann auch einfach zu sich nimmt und sich auch gegebenenfalls gegenseitig dran erinnert, auch an Tag 6, hey, it's a long day, du musst es heute trotzdem nehmen.
Auch wenn die Dinger nicht mehr sehen kannst.
Auch wenn du keinen Bock mehr drauf hast.
Benutzt ihr da eine Erinnerung auf dem Navi auch?
Auch, ja, werden wir, denke ich, auch einrichten. Und klar, wir haben dann wahrscheinlich mindestens 3 Verpflegungspunkte, wo uns dann Flaschen angegeben werden, die wir auch vorbereiten können. Da achten wir auch
also
sehr drauf.
Vom Veranstalter quasi.
Genau, das kann man so dazu buchen als Service, dass man seine eigenen Flaschen abgibt und dass sie dir dann vor Ort gegeben werden. Da achten wir halt auch drauf, weil das muss man so auch mal sagen, das Thema Hygiene ist in Südafrika ein großes. Also eigentlich kann man schon einplanen, dass man als Europäer da Magen-Darm-Probleme kriegt.
Also es ist eher ein kleines Thema bei denen.
Ein kleines, ja, genau. Also da muss man ein bisschen schauen, dass wir da halt durchkommen. Wäre natürlich ärgerlich, wenn wir uns hier Monate vorbereiten und dann ist man irgendwie nach 3 Tagen wegen Magen-Darm raus. Und um das ein bisschen zu minimieren, sehen wir halt, dass wir vor Ort dann unser eigenes Wasser nehmen, dass wir nicht, wie man es so von Marathon-Veranstaltungen kennt, dass man da Riesenbottiche hat und da dann noch irgendwas rausgeschöpft wird. Da ist die Chance halt groß, muss natürlich nicht sein, aber jedes Risiko, was man minimieren kann, dass man sich da was wegholt, wollen wir halt minimieren, klar. Und da werden wir dann unsere eigenen Dinge halt, die wir auch im Training ausprobiert haben, natürlich zu uns nehmen. Weil das ist auch ein Thema. Es ist super Stress für den Körper, für uns schon von der Rübe allein. Also ich habe schon Angst, dass ich vor Stress und vor Nervössein da von der Startrampe kippe und irgendwie nicht aus dem Pedal komme oder so, weil ich da so hibbelig sein werde. weil das halt eins meiner größten Lebensziele ist, dass jetzt hoffentlich bald in Erfüllung geht. Ja, und dann musst du dich einfach darauf verlassen können, dass in dieser Stresssituation dein Körper dann funktioniert und das, was du zu dir nimmst, auch nicht irgendwie direkt wieder rauskatapultiert oder du es nicht verträgst.
Du musst dir auf jeden Fall angewöhnen, mit dem Kopfnicken zu grüßen, weil du kennst ja die ganze Rennszene und wenn du dann immer den hier machst, ja, mit einem Arm irgendwie. Dann,
ja, genau. Nee, und das müssen wir halt einfach schauen. Da haben wir uns jetzt, glaube ich, ganz gut vorbereitet und dann werden wir auch ein bisschen Varianz reinbringen, was wir zu uns nehmen, weil ich glaube, meine Lieblingsriegel, die ich total feiere, aber nach 4 Tagen kann ich die dann auch nicht mehr sehen, wenn ich da den ganzen Tag drauf rumkaue. Genau, da haben wir jetzt mal alles querbeet von gefühlt jedem Nahrungshersteller im Sportbereich bestellt, was es so gibt. Also da wird viel genascht bei uns die Tage.
Ja, auf jeden Fall einfach mal alles ausprobieren und dann auch während der Etappe einfach ein bisschen die Varianz hochhalten. 2 von den Riegeln, da 2 Gels, hier irgendwie eine Packung Gummibärchen. Dass man einfach nicht immer irgendwie 6 von denselben Gels auf einer Etappe isst. Also ich glaube, dann ist halt auch früh vorbei mit der Lust am Naschen.
Ja, so sieht's aus.
Wie viele, kennt ihr andere deutsche Fahrer, die noch, die vielleicht unsere Hörer auch kennen, die mitfahren irgendwie? Fährt der Lukas mit?
Genau, also Lukas Bau und Georg Egger als Titelverteidiger sind natürlich am Start.
Lukas Schwarzbauer, fährt der mit?
Der tatsächlich nicht, der wird sich auf Cross-Country fokussieren. Der ist Marathon nicht so sein Ding, auch wenn er schon mal deutscher Marathonmeister war. Ja, und sonst muss man ja fast sagen, so die üblichen Verdächtigen von Team Bulls werden da sein. Mhm. Karl Platt als der Mr. Cape Epic schlechthin, der die meisten Gesamtsiege geholt hat.
Mit dem wir auch schon mal einen Podcast zum Thema gemacht
Ganz
haben.
Ganz genau, ja. Der aufmerksame Leser wird ihn kennen.
Müssen wir uns auch vorher nochmal anhören. Gibt es vielleicht noch ein paar Tipps?
Ja, ich war damals schon dabei, ich kann mich noch gut erinnern. ja, also so die üblichen Verdächtigen werden vor Ort sein. Wir sind mal gespannt und werden jetzt auch noch mal ein bisschen die Startlisten durchforsten, wen man da kennt. Aber ja, also allein auch durch die Profiteams kennt man viele Leute dort. Dass man sich dann tatsächlich mal grüßen muss.
Also es ist auch echt so, die Szene oder so das Umfeld, was man so kennt, die feiern es alle, die finden es total cool, freuen sich für einen, weil es halt echt, wie schon gesagt, für viele so ein Lebenstraum ist und da kamen auch echt schon Nachrichten von irgendwelchen Bekannten, Freunden, die man vielleicht auch noch gar nicht so mega gut kennt, die einfach so irgendwie Rennfahrerkollegen sind, kann man sagen, die dann echt auf einen zukommen, hey, lass mal telefonieren, ich habe noch ein paar Tipps für dich. Also da ist man echt voll dankbar drüber, weil am Ende so ein Stück weit will man sich ja überraschen lassen, auf der anderen Seite will man aber auch nicht unvorbereitet sein und da ein paar Insights zu bekommen, ein paar kleine Tipps, Ideen, Equipment, was man noch braucht, mega wichtig, mega interessant auf jeden Fall.
Und wo du es gerade sagst, Insights, dann wollen wir nochmal eine kleine Einladung aussprechen. Und zwar werden wir natürlich von vor Ort berichten, haben unsere Smartphones dabei und werden natürlich viel im Social-Media-Bereich euch mitnehmen und versuchen, da wirklich eintauchen zu lassen in unser Abenteuer. Deswegen ab Samstag von vor Ort werden wir dann berichten, jeden Tag versuchen, eine kleine Videosequenz einzustellen und generell halt euch ein bisschen mitzunehmen. Wir machen auch eine kleine Room-Tour durch unsere riesigen Zelte natürlich für euch. Also wenn ihr da Lust habt, dann geht es demnächst los bei uns.
Genaues Datum ist jetzt nochmal wann?
Der 21.3.
19.3.
Ja gut, dass ich Itte dabei habe.
19.3. geht das Rennen los.
Genau, wir fliegen am 14.3. Dienstag, Sonntag 19.3. bis 26.3.
Du kannst ja schon mal vorfahren.
Wieder 2 Tage verloren, Renntage. Lukas.
Nee, der fährt schon mal vor. Ich steige erst am dritten Tag ein.
Nee.
Ich sag ja, wir ergänzen
uns ganz gut. So war das nicht ausgemacht mit den 2 Minuten. Die wären ein bisschen überdehnt.
Zur letzte und eigentlich wichtigste Frage, was erhofft ihr euch? Was ist das Ziel? Habt ihr einen Platz im Auge oder?
Survival.
Eine gute Zeit auf jeden Fall.
Ja? Also tatsächlich geht es nicht nur ums Überleben, sondern es geht schon um auch ein bisschen.
Also ja gut, wir sind halt Racer und innen drin willst du natürlich immer das Maximum rausholen und den besten Platz. Ich bin mal gespannt, wie viele andere Journalistenteams dort fahren. Das wissen wir tatsächlich noch gar nicht, wie viele Mediastartplätze vergeben wurden. Vielleicht schaffen wir es ja wenigstens die schnellsten Journalisten zu sein. Das wäre dann auch eine Wertung, die man gewinnt.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, und ansonsten ist es wirklich so, klar, das ist das erste Mal für uns, wir wissen nicht, was uns da erwartet, auch das erste Mal als Team, das erste Mal so ein langes Etappenrennen, deswegen geht es wirklich um Spaß haben. Klar, sobald der Startschuss gefallen ist, werden wir uns, glaube ich, echt am Riemen reißen müssen, zurückzuhalten.
Ich glaube auch, dass es einen immer wieder überkommt. Ich merke es auch bei mir zum Beispiel, wenn es dann im Flachen mal richtig Laune macht oder vielleicht auch dann das ein oder andere Team gerade mit einem unterwegs ist, man da irgendwie zusammen rumfährt, da kann es einen schon mal schnell irgendwie überkommen, dass man dann doch ein bisschen auf die Tube drückt. Aber ich glaube, es darf ja auch sein. Ich meine, dafür sind wir da und muss man nicht die ganze Zeit nur mit Kopf fahren. Aber auch da sollte man hin und wieder drauf hören, um dann am nächsten Tag auch noch Spaß zu haben.
Spannend wird es dann, wenn dann genau in dem Moment der andere einen schwachen Moment hat, wo man sich dann irgendwie auf die Bremse treten muss und sagen muss,
jetzt wird wieder ein Thema Kommunikation. Das ist
Bitte, ich flieg raus hinten, mach mal langsam.
Also, dass man einfach miteinander spricht. Und ich glaube, da tickt ja auch jeder anders. Also ich glaube, Lukas hat dann erst so seine Phase, wo er dann so hyper gut gelaunt ist, anfängt zu singen. Und Freunde, die mit mir viel Rad fahren, die können davon ein Lied singen. Ich bin dann sehr introvertiert und still und dann weiß man auch Bescheid, was abgeht. Da will ich einfach meine Ruhe haben. Und wer dann neben mir anfängt zu singen,
Deckung nehmen. Einfach ein bisschen drauf treten, dann hört er schon auf zu singen. Also aufs Pedal, nicht auf den Kollegen.
Nee, ich glaube, am Ende erhoffen wir uns
miteinander
echt
reden.
Das ähnlich Gleiche. Also ich glaube, wenn wir dann im Val de Vie angekommen sind und da über die Ziellinie fahren und wissen, das war's jetzt, wir haben unseren Lebenstraum erfüllt und haben da so viel für gegeben, ich glaube, dann wird's sehr, sehr emotional. Also ich glaube, da sind wir beide nah am Wasser gebaut. Will ich noch gar nicht sagen, was passiert, aber ich glaube, das könnte krass werden. Also das erhofft man sich natürlich nicht, aber ich habe das so im Gefühl, wenn wir es dann geschafft haben, dann wird es ein richtig großer Moment. Aber da ist noch viel Arbeit zu tun.
Ich glaube auch, also das glaube ich auch und ich glaube auch der Start vom Prolog einfach, weil das stelle ich mir so krass vor, weil du da auch so allein unterwegs bist dann und zu zweit auf dieser Prolog-Rampe stehst und dann geht's los. Und
Kamerateams um dich rum.
Das so als Rahmen um diese 8 Tage quasi, der Start von der ersten Etappe und dann das Ziel hinterher, wenn man weiß, es geht los und wenn man dann weiß, hey, wir haben das echt geschafft, ich glaube, das werden so mit die zwei größten Momente davor in Südafrika, aber hoffentlich noch ganz viel Good Times dazwischen.
Da gehe ich stark von aus.
Wir behalten diese Sätze jetzt einfach mal im Kopf, weil wir machen ja noch einen Podcast nachher. Und dann können wir uns zurückerinnern, wie es dann wirklich gelaufen ist.
Oh ja,
auf jeden Fall euch erstmal vielen Dank für die Einblicke in die Vorbereitung und wie ihr dazu gekommen seid. Und alles Weitere hören wir dann
Ab 21.3., ne?
Ab 21.3., genau.
Ab 19.3.
Genau.
Nochmal die Einladung, wenn ich nochmal dazwischengrätschen darf. Wir werden natürlich auch versuchen, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leserinnen und Leser, einzubeziehen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen rund ums Cape Epic habt, wenn ihr irgendwas sehen wollt, dann lasst es uns spätestens dann gerne wissen, vielleicht auch schon im Vorfeld. Wir versuchen natürlich alles mitzubringen, was so geht und ja, hoffen, dass ihr uns die Daumen drückt.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, genau. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn einfach auf der Seite hier, wo ihr ihn gehört habt. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Bleibt uns verbunden, in dem Sinne natürlich auch, dass ihr das Mountainbike-Magazin kauft. Ganz wichtig. Was?
Wir sind die Orangenen.
Ja klar, wir sind die Orangenen. Das orangene Logo, Mountainbike-Magazin, ganz wichtig, kaufen viele Informationen und auch zu der Cape Epic Story einiges da drin zu finden. Schreibt uns eine Mail an podcast@mountainbike-magazin.de mit Anregungen, Vorschlägen, Kritik und Anfeuerungsrufen für die beiden Kollegen. Und nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch in Südafrika. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.